Wusstet ihr, dass es die Apothekenumschau, die ja so ein bisschen auch unser Mutterschiff hier im Verlag ist, schon seit 70 Jahren diesen Januar gibt? Das ist eine unfassbar lange Zeit und da haben wir uns in der Redaktion, aber auch hier bei einer Dosis Wissen natürlich Gedanken gemacht, wie können wir das irgendwie würdigen und wie thematisieren wir das auch? Und da sind wir auf die medizinischen Entwicklungen, Kehrtwenden und ja, Erfolgsgeschichten gekommen, die sich in den letzten 70 Jahren so abgespielt haben. Und ich durfte für die Apothekenumschau 70 Jahre die Geschichte der Chirurgie speziell bearbeiten. Da gibt es jetzt auch ein Stück, was ihr in der Apothekenumschau selber nachlesen könnt. Aber wir haben natürlich bei der ganzen Sache auch sofort an die Dosis Wissen gedacht und an euch Zuhörende und haben dazu auch ein Spezial gemacht.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Für die Recherche für dieses Chirurgiestück in der Apothekenumschau habe ich mit Lieselotte Mettler sprechen können. Und ich hoffe, sie ist euch schon ein Begriff. Das ist nämlich letztendlich, wenn man so will, die letzte noch lebende Pionierin der minimalinvasiven Chirurgie. Und das ist uns natürlich mindestens ein Nur-Dosis-Wissen-Spezial wert. Insofern willkommen zu diesem Spezial mit Lieselotte Mettler. Und normalerweise würde ich natürlich sagen, dass wir über das Wichtigste für das Gesundheitswesen berichten in nur 10 Minuten. Aber dieses Spezial verlangt natürlich deutlich mehr Zeit. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und das Gespräch mit Lilo Mettler haben wir aufgezeichnet am 31. Oktober 2025. Und ihr hört diese Folge jetzt am 16. Januar 2026.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und mir bleibt nur noch der Rat an euch. Macht es euch dafür wirklich gemütlich. Das ist so eine tolle Frau, die hat so viel zu erzählen. Also schnappt euch eine richtig, richtig große Tasse Kaffee oder eine sehr große Kanne Tee, das ist auch gut. Macht es euch bequem und dann ganz viel Spaß bei dieser Folge Ne Dosis Wissen Spezial. So, wir haben heute bei unserem Podcast Ne Dosis Wissen einen ganz speziellen Gast, eine Gästin. Die möchte ich kurz herzlich willkommen heißen. Lieselotte Mettler, Lilo Mettler. Wir haben uns im Vorfeld dieses Gesprächs auch darauf geeinigt, dass wir uns duzen werden. Also Lilo, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen für diejenigen, die dich eventuell nicht kennen sollten? Wobei eigentlich die in der Medizin unterwegs sind, haben deinen Namen bestimmt schon mal gehört.
Ja, Lilo Mettler, so eine Altprofessorin, schon 86 Jahre alt und lange an der Kieler Universitätsfrauenklinik von 1970 bis 2007 aktiv gewesen und zwischendurch viel unterwegs und weiterhin jetzt in der Medizin aktiv. In Dubai leite ich ein German Medical Center und bin da 10 Tage im Monat. Also noch in der Medizin dabei. Und ich liebe die endoskopische Chirurgie und habe die mit meinem Lehrer Kurt Sem weiterentwickeln dürfen. Es ist mir eine Freude, heute einige Fragen zu beantworten.
Ja, fantastisch. Genau, da sind schon die großen Namen gefallen. Da sind jetzt wahrscheinlich einige Glocken angegangen. Du hast dafür auch dieses Jahr das Bundesverdienstkreuz bekommen. Unter anderem. Also so, du bist ja eigentlich Gynäkologin von Hause aus, richtig?
Richtig. Ich habe 3 Jahre Allgemeinchirurgie gemacht im peruanischen Urwald. Und danach habe ich bei Professor Sem 1970 in Kiel angefangen. Also dann Gynäkologie gemacht, ja.
Dann Gynäkologie, das Bundesverdienstkreuz gab es für so ein Mix aus Reproduktionsmedizin. Da hast du ja ganz, ganz viele Durchbrüche auch gehabt. Um die soll es aber gar nicht so sehr gehen, sondern eben genau um deine Arbeit zusammen mit Kurt Sem. Und da geht's mir oder uns heute um den großen Durchbruch, den wir ja da hatten, den du live mit ihm miterlebt hast, die minimalinvasive Chirurgie. Wie kam das? Wo war da dein erster Kontakt zu dieser neuen Methode, die inzwischen für alle in der Medizin wahrscheinlich selbstverständlich sind? Ja, also wenn man einen Blinddarm oder eine Gallenblase heutzutage nicht minimalinvasiv operiert oder auch was Gynäkologisches nicht minimalinvasiv operiert, muss man sich da, glaube ich, kritische Fragen gefallen lassen. Aber das war früher ja völlig anders.
Richtig, es war also genau umgekehrt. Ich hatte also 3 Jahre Allgemeinchirurgie im peruanischen Urwald gemacht und wenn ich ein bisschen ausholen darf, wusste nicht genau, in welches Gebiet ich der operativen Medizin einsteigen möchte und habe dann an die Frauenklinik geschrieben, an die HNO-Klinik, Kinderchirurgie und Allgemeinchirurgie. Und da kriegte ich einen handgeschriebenen kleinen Zettel von Kurt Semm, der 2 Wochen vorher das Ordinariat da angetreten hatte, in Kiel, aus München kommend, und schrieb, ein Urwaldmädle kann bei mir morgen anfangen. Mein späterer Mann, der an der Pathologie in Kiel war, war der Grund, warum ich nach Kiel wollte. Und dann startete ich einen Monat später bei ihm in der Frauenklinik in Kiel mit Geburtshilfe Gynäkologie. Und fand da ein Entsetzen, dass der neue Chef endoskopisch eine Eileiterschwangerschaft operiert hat. Entsetzen auf allen Seiten von den Oberärzten. Und dann merkte ich sofort, dass da viele Spannungen sind. Dann habe ich den neuen Chef gefragt, wie und was. Dann hat er eben mir erklärt, dass er hofft, dass ich seine Mannschaft mit ihm einsteige, denn er hatte 3 andere Kollegen mitgebracht. Denn es geht darum, dass er gerne diese minimalinvasive Chirurgie, endoskopische Chirurgie weiterentwickeln möchte, die er da in München angefangen hatte. Und auch in München ist er nicht sehr gut weitergekommen, wurde sehr kritisiert. Und so waren wir also ein kleines Team, das in Kiel selbst gegen die anderen Oberärzte sich durchsetzen musste. Und ich fand es faszinierend, interessant. Und er fand mich gut, weil ich Därme reparieren konnte. Damals waren die Allgemeingeschoren nicht bereit, uns zu helfen, wenn wir ein Problem mit den Därmen hatten. Da wurde sofort der Bauch aufgemacht. Und wir haben dann also sehr langsam uns da durchsetzen müssen. Es war die Zeit, wo eigentlich noch kein anderes Fach, außer die Urologen, die ja in die Blase auch reingucken und einige minimalinvasive Eingriffe machten, die waren ja am ehesten bereit zu gucken. Aber auch Gastroenterologen und viele waren noch nicht irgendwie bereit, das einzusetzen. Und da habe ich damals mit ihm anfangen dürfen und viele Widerstände mitgemacht.
Ja, wie war da so dein allererster Eindruck? Also was war denn dein persönlicher Gedanke, als er gesagt hat, naja, ich mache das hier alles mit endoskopischer Chirurgie, wie es damals noch hieß. Wir machen die Schnitte ganz klein, wir machen das nicht so groß. Wie fandest du das? War das Skepsis oder Neugier?
Nein, das fand ich sehr gut. Aber es war folgendes eine Tatsache, dass auch sich technisch total verändert hat. Man musste direkt in das Endoskop reinschauen mit dem rechten oder linken Auge. Und in der anderen Hand hat man dann die Kamera gehalten. Es war noch keine Videokamera, sondern nur ein Endoskop. Und Kurt Semm fand dann auch bald, dass ich das halten konnte und er gerne dann mit 2 Händen rechts und links hier einen kleinen Einschnitt gemacht hat. Aber wir sind immer durch den Nabel reingegangen. Relativ groß damals, 15 Millimeter. Diese Optiken sind dann kleiner geworden. Und haben dann kleine Einstiege gemacht und wir haben eben angefangen mit so einfachen Eierstockzysten, Eileiterschwangerschaft, wo man dann nur so ein kleines Schnittchen machen musste und dazu keinen großen Bauchschnitt gemacht. Aber das wurde eben nicht sehr anerkannt und wir hatten da viele Widerstände. Das heißt einfach, großer Schnitt, guter Chirurg und kleiner Schnitt, der kann er ja nichts sehen. Damals hat aber auch der Operateur sich weniger gesehen, nur mit seinem Auge. Ein bisschen größer als direkt, also das konnte man schon so sagen, 4-fach oder größer, aber natürlich nicht so scharf wie heute. Und wenn der Assistent reingucken wollte, musste der Operateur zur Seite gehen. Das hat natürlich dann seine Arbeit gestört. Und klar, so waren in den ersten 2 Jahren, haben die Assistenten eigentlich nicht viel mitgekriegt. Es war ja auch nicht auf dem Videoschirm operiert, sondern nur der Operateur sah selber.
Ja, ich wollte gerade fragen, ich habe ja selber in der Bauchchirurgie auch erstmal, da fängt man ja an mit Assistenz, ne? Man ist erstmal zweite Operateurin oder
dritte
sogar. Hast du
auch gute Erfahrung, Laura, ja.
Genau, da sieht man aber ja wenigstens, wo, ne, wenn das dann heißt, komm, zeig mir mehr nach links, ich brauch die Gefäßstrukturen, zeig mir die Gallenblase richtig. Also man kann ja darauf eingehen. Das heißt, am Anfang musstet ihr da quasi völlig blind assistieren, also so ein bisschen... Ja. Weil, was habt ihr gemacht als Assistenten dann oder du als Assistentin?
Als Assistent haben wir einfach diese Kamera gehalten und er hat uns rechts und hin her geschubselt.
Ja.
Oder geh dann nach oben, und gesagt, nach unten, nach rechts, nach links. Das hat er schon gesagt.
Das musste man so ein bisschen im Gefühl haben, wie viel gehe ich da jetzt hoch, was ist das Richtige? Weil sehen konntest du es ja dann dementsprechend nicht.
Aber ich hatte bis 1972 und 70 bei ihm angefangen, nie einen Einstich gemacht. Das hat er immer selber gemacht, weil er dachte, dass das zu gefährlich ist. Auch die anderen Kollegen aus München, die er mitgebracht hatte, die auch nicht. Nur er hat das gemacht. Und dann fing der eine Kollege Dietmar an. Meinen ersten Einstieg habe ich in Mumbai in Indien gemacht. Da hat mich kurz mitgenommen zu einem Kongress. Und da hat schon 70 Ärzte im OP und er wollte demonstrieren. Und er ist sehr vorsichtig gewesen, hat alle Apparate selber gecheckt und hat dann alles in Ordnung gefunden. Dann hatte er der Kollegin, die das organisiert hatte, geschrieben, ich gehe von einem 5mm Drucker auf einen 10mm Drucker und da brauche ich ein Erweiterungssystem. Und er ist mit dem 5mm Drucker, wollte er eingehen, da haben die ihm gesagt, wir haben kein Erweiterungssystem. Dann hat er gesagt, ich habe das alles geschrieben. Dann hat er gesagt, Frau Mettler sagte ja damals noch zu mir, wir machen das nicht, lassen wir die Chirurgie offen machen. Das war eine Ärztin, Anästhesistin, die eine Eierstockzyste hatte. Und er hat gesagt, bitte lass uns den Operationstisch verlassen.
Wir steigen quasi um. Ja? Also heutzutage würde man sagen,
gesagt,
wir steigen um.
Bitte operiert die Patienten konventionell. Ich kann das gerne zeigen, aber die Technik muss da sein. Weil er wollte nicht riskieren, eine Verletzung zu machen. Dann ist er rausmarschiert, der große Professor. Aber er hatte alle seine Instrumente mit dabei, sie haben alles gecheckt gehabt. Und ich stand da. Und die Kollegin wandte sich an mit, Lilo, can you do the surgery? Und was sagt Lilo? Sie sagt nicht, nice, of course.
Of course.
Und dann bin ich das erste Mal in meinem Leben reingegangen.
Und das Wahnsinn. Ist also alles, und hat's geklappt?
Hat geklappt.
Hat alles gut gegangen.
Hat alles gut geklappt. Und eine kleine Zyste und dann habe ich das Z-Stich drüber gemacht. Das hat geklappt, denn das Nähen und das Knoten, das hatte ich schon auch geübt. Das hatte er ja aus der HNO-Klinik, hat er Nähte in die Gynäkologie eingeführt. Die haben wir aber nur von den HNO-Ärzten gekriegt. Keine Company hat das hergestellt und wollte es den Gynäkologen geben. Und die nähen mit langen Fäden, dass wir extrakorporale Knoten machten. Und das hatte ich
bei ihm. Draußen Knoten und dann reinschieben.
Genau.
Ne?
So. Er hat dann einen Knotenschieber, das hatten wir auch dabei. Also, aber den Einstich hatte ich das erste Mal gemacht dann. Und noch was müsstest du wissen, nachdem ich die Operation in Mumbai gemacht hatte, hat er 3 Monate nicht mit mir gesprochen. Da hat er meinen Pass nicht gegeben, musste einen neuen Pass besorgen und hat also zu Hause nicht mit mir
gesprochen. Weil du gesagt hast, ich probiere das jetzt obwohl ich da rausgegangen bin.
Mich rausschmeißen, aber das hat er dann doch nicht gemacht. Und später sind wir
obwohl alles gut geklappt hat, die Operation hat ja funktioniert.
Er sagt, es war risikoreich, wenn der Patientin gestorben wäre, hättest du die ganze Technik gestoppt. Und er wollte halt vom 5er zum 10er Drucker eingehen und die hatten die Möglichkeit nicht. Und dann musste er mit dem 10er direkt eingehen. Das heißt, die Gefahr, wenn man ausrutscht und ein Gefäß zu erwischen, ist halt größer. Hat er ja recht gehabt. Aber ich habe ja auch ganz vorsichtig gemacht. Und heutzutage wissen wir, dass das kann. Wir machen es auch ohne Insulation und bei nicht vorbereiteten Patienten jetzt, ne?
Ja, klar. 1972, was natürlich immer in den Büchern so gehandhabt wird, ja auch als ganz große Zäsur. Und das findet man dann auch überall. Ich meine, wenn wir den Kurt Semm googeln, dann findet man natürlich Wikipedia sofort, zack, ne? Erste Appendektomie weltweit.
Ja.
Die kam dann aber deutlich später erst.
Ja, das kam erst 1981. Also wir haben dann praktisch 10 Jahre schon endoskopische Chirurgie gemacht. Wir haben alle Eileiterschwangerschaften zum Beispiel endoskopisch operiert. Also wenn da nicht irgendwie lebensbedrohliche Blutungen waren. Wir sind natürlich immer häufiger als heutzutage. Oder heutzutage gehen wir ja kaum mehr überhaupt zu einer Laparotomie über. Also schon einige Male zur Laparotomie übergegangen. Aber es war dann auch in Deutschland ja eine bessere Akzeptanz langsam da. Aber so 73, 74 haben noch Gynäkologen auf Kongressen zu mir gesagt, wie können Sie so einen Vortrag halten, das ist ja alles Lüge, wenn ich über 60 Eierstockzysten gesprochen habe. Das kann ja gar nicht sein. Ja.
Das hat niemand geglaubt, das, haben hat niemand das geglaubt. Hast du gar nicht so operiert. Kann
und dann
nicht sein.
Es kamen natürlich viele Gäste zu uns und haben das dann gesehen. Aus der ganzen Welt hatten wir viele Besucher und wir haben dann ja auch, bei Kurt Sem war das immer sehr unstrukturiert. Wir haben dann bald die Kieler Schule für gynäkologische Endoskopie gegründet und ein bisschen das organisiert. Dann konnten die Kollegen in OP, konnten sich Videos anschauen und konnten, Videos haben wir dann ja schon aufgezeichnet. Aber der Durchbruch zur Operation wirklich auf dem Bildschirm hat ja auch noch viele Jahre gedauert, bis man dann Videolaparoskopie gemacht hat.
Da wart ihr halt einfach technisch der Technik selber schon voraus, ne? Also das Auge hat gucken können, aber die Glasfaserkabel, dieses ganze Winkeloptik, das kam ja alles viel, 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 viel später erst.
Ja, und wir hatten zum Beispiel Bildschirme, um den, um Gästen die Operation zu zeigen. Aber dann hat der Operateur 50% Licht verloren. Wenn er so war die Technik damals. Wenn man das umgeschaltet hat, dass man auf dem Videoschirm sehen konnte, konnte er 50% schlechter sehen. Bis halt dann auch die Optik und das alles besser wurde und man das dann 76, 77, das dann richtig so offen machen konnte, dass man so hat. Kurt Sem zum Beispiel selber meinte immer, mit dem Auge sieht er besser und hat geschimpft. Mhm. Du sollst nicht auf den Videoschirm, guck direkt rein. Und wenn wir ihm dann sagten, wir sehen das aber genauso gut oder sogar besser, dann mussten wir ihn erst langsam überzeugen, weil er meinte
da
immer.
Da brauchte er dann die Überzeugung.
Ja, aber dann, da hat er sich da oft sehr aufgeregt und wurde bitterböse, wenn ich heimlich auf dem Bildschirm gearbeitet habe und ihm das einer berichtet hat. Dann ist ein OP gestürmt und dann gesagt, in Bayerisch, da musst du doch da direkt reingucken, ist viel besser und weg mit dem Ding und so. Ja.
Kannst du dich dran erinnern, also warst du mit dabei, als ihr dann so ein bisschen fremdgefischt habt sozusagen in der Bauchchirurgie bei der Appendektomie?
Wir haben einen Samstagvormittag unsere erste Appendektomie gemacht, denn er hatte immer versucht, die Chirurgen zu überzeugen. Er sagt, das ist doch bamberleicht, wie man das kann man doch so leicht machen. Da müsst ihr einfach eine Schlinge rumlegen. Röderschlinge und dann, er hat es aber genau nach der klassischen Art eigentlich wie offen gemacht, viel zu umständlich die erste, um da ja nichts falsch zu machen, aber die wollten das nicht, unsere Chirurgen wollten das nicht. Und ein sehr netter späterer Freund, Professor Treudel, der hat später gesagt, ich habe ja einen Vorhang vor den Augen gehabt, dass ich da nicht angefangen habe mit der Gallenblase und all das. Und wir haben gebeten, dürfen wir denn eine Gallenblase machen? Wir haben in den ersten Jahren dann das dann schon manchmal mit den Chirurgen gemacht. Ich habe jetzt vor einem Jahr dann nach langer Zeit in Indien bei Kollegen, weil wir operiert haben, und da war eben da musste auch eine Gallenblase operiert werden, da habe ich gesehen, wie leicht das eigentlich wieder ist und habe dann nach meinen alten Erinnerungen nochmal auf so eine Zeichnung geguckt, aber die drei Gefäße unterbunden und das ist ja einfach nicht schwer, aber die Welt hat es nicht akzeptiert. Damals, ja.
Hast du das auch miterlebt? Du hast schon gesagt, du warst auch auf Kongressen und da gab es durchaus dann richtig so, das ist gelogen, das kann gar nicht sein,
ja,
das geht alles schief.
Also die Kollegen haben gesagt, das ist doch Wahnsinn, hören Sie doch nicht auf diesen Mann. Da habe ich gesagt, kommen Sie doch bitte nach Kiel und sehen Sie das. Wir hatten ja leider auch in Kiel einen Verein der Pelviskopie geschädigten Patientinnen. Ich weiß nicht, ob du das einmal gehört hast.
Noch nicht, nein.
Da hat sich so eine Patientengruppe gebildet, die jede kleine Wundheilungsstörung dann groß in die Zeitung gesetzt haben. Mhm. Und dann haben sie darüber geklagt. Dann kriegte Kurt vom OP-Tisch haben sie ihn weggeholt, um seinen Geisteszustand zu untersuchen, weil die meinen, der spinnt. Ja.
Also da gab es dann eine Prüfung oder irgendwie sowas.
Da musste er immer einmal in der Woche zu diesem Verein gehen und die Fälle, die diskutiert wurden, verantworten. Da war kein schlimmer Fall. Das waren meistens
Komplikationen, die man so kennt.
Ja, die
man
bei offenen Schnitten ja auch hat. Und ja, dann klar. Später ein Jahr musste ich immer das machen. Da hat er gesagt, das kann ich nicht mehr hören. Ich kann das einfach nicht machen. Aber den gab es in Kiel, so 4-5 Jahre lang.
Und ähnlich ging es ja dann auch weiter. Hast du das so ein bisschen mitverfolgt? Also irgendwann, ne, ihr habt den ersten Blinddarm dann doch rausgenommen.
Ja,
Samstag
klar.
Früh meintest
an
du.
An einem Samstagvormittag haben wir das gemacht, ja.
Und meine erste Appendektomie mit meinem Chef war auch an einem Samstag früh nach dem Dienst, weiß ich noch.
Ich glaube, ne, ja. Ich,
war ein bisschen, sah ein bisschen anders aus wahrscheinlich.
Ich glaube, das ist 81. Ich habe ein kleines Büchlein, ja. Das kann ich dir, ja. Das kannst du auch in Amazon runterladen. Das heißt Long, Long Ago. Da habe ich so meine Liebesgeschichte geschrieben, aber auch, ist in Englisch, aber ich habe also auch zwei Kapitel, eines zur Entwicklung der Endoskopie und eines zur Entwicklung der Reproduktionsmedizin, ART.
Ja, fantastisch. Kleiner Lesetipp hier am Rande.
Genau. Ja. Und da, also das, ich glaube 81 war die erste Appendektomie. Ja.
Da habe ich mich so ein bisschen gewundert, wenn man da nämlich mal rumsucht, dann findet man den Verweis, dass der Kurt Semm in seinem Buch wiederum, der hat ja auch eine Biografie geschrieben, den Johannes Dietl nennt als Assistenten, der ihm bei der Appendektomie assistiert hätte. Wie war es denn?
Der war damals auch mit dabei.
Der war auch mit dabei.
Ja,
ihr wart eigentlich alle mit im OP
uns, ja.
Und
ja,
habt
ja,
mit
der
assistiert.
War ja auch einer
also
unseres Teams, genau. Ja.
Ja. Also das gehört eigentlich euch dreien, dieser große Wurf.
Ja, ich glaube, da war noch mehr aus der Klinik dabei. Ja, da waren also das war für uns in der Klinik war das schon eine große Geschichte. Wir hatten auch zwei Chirurgenbesucher dabei und so gut abgesichert. Ja.
Ja. Habt ihr gemerkt, dass da was, also dass sich da gerade ja letztendlich medizinhistorisch Geschichte ereignet? Also dass ihr da eine Revolution anstößt?
Also wir hatten ja auch interdisziplinär bald ein paar Gesellschaften auf deutscher Ebene und auf europäischer Ebene, mhm. Wo wir mit allen Fächern diskutierten und mit Gastroenterologen ganz besonders, die ja dann auch schnell weitermarschiert sind. Also ich glaube, das ging dann auch schnell los, dass in allen Bereichen gefunden wurde, das kann man gut einsetzen. Mhm. Und hier in Kiel hatten wir ja mit den Chirurgen dann beste Zusammenarbeit. Also als einmal der Durchbruch kam, dann war das natürlich wunderbar.
Und wann war das? Wann haben die angefangen zu sagen, okay, jetzt glauben wir euch mal langsam, dass das gut funktioniert?
Ich denke so 82, 83, ja.
Da ging es dann langsam los. Okay. Wobei, da kam ja dann, also 81 die erste Appendektomie und dann kam Erich Fromm mit der Gallenblasenentfernung,
dann kamen viele Kollegen zu Besuch und haben sich das angeschaut und das dann auch gemacht, ja. Wir haben es dann auch ja vielleicht übertrieben häufig gemacht. Sobald eine leichte Entzündungszeichen da waren, haben wir gesagt, der Appendix muss raus. Also immer kritisch die Appendix angeguckt, ob da Endometriose dran ist oder leichte Entzündung. Also nicht gemacht ohne Indikation. Aber wenn Indikation irgendwie war oder Patient mal Schmerzen hatte in der Vergangenheit, so haben wir dann, anders konnte man sie auch nicht richtig etablieren und häufig machen.
Wie war denn das mit den Patientinnen, waren es ja wahrscheinlich in der Gynäkologie vor allen Dingen am Anfang, mit dem Appendix dann wahrscheinlich gemischter. Aber genau, haben Sie denen erklärt, wir würden das mal kleiner alles versuchen? Wie haben Sie die rekrutiert sozusagen?
Wir haben dann immer vorher aufgeklärt, also wenn wir einen Adnexbefund haben und man kann nicht genau sagen, ob es auch in den Darm reinreicht, wenn da was am Blinddarm ist, würden wir den Blinddarm auch rausnehmen. Mhm. Und insofern hatten wir dann immer eine Erklärung, warum. Und wir haben ja auch nicht ohne Indikation gemacht. Aber man kann ja schon sehen, da vermehrte Gefäßinjektion war oder der am Genital klebt und so, dann kann man schon das begründen, dass man den rausnimmt. Aber nicht einfach. Also, wir haben auch nicht primär Blinddärme operiert, die mit einer akuten Appendizitis kamen. Die kamen ja nicht zu uns. Das haben dann gleich die Chirurgen gemacht. Wir haben in gynäkologischen Fällen das etabliert und dann haben die Chirurgen das übernommen. Das heißt, wir machen das heute nicht häufig, würde ich sagen. Und damals haben wir es auch nicht häufig gemacht. Es musste eine Indikation da sein, ja.
Nee, klar, ich meinte bloß auch, dass man denen quasi gesagt hat: Naja, das ist eine Sache, die machen andere Kliniken eventuell mit einem großen Schnitt. Wir probieren das aber mit kleinen Schnitten. Wir machen das endoskopisch.
Nee, weil primär kamen Patienten ja nicht zu uns mit Appendizitis. Die würden ja nicht in der Frauenklinik landen. Wir hatten keine allgemeine Aufnahme. Die zu uns kamen, waren schon gynäkologische Fälle, die halt auch was möglicherweise am Blinddarm haben könnten. Und wenn dann da was war am Blinddarm, dann haben wir das operiert und haben das dann, haben sie im Vorhinein schon unterschrieben gehabt, dass das auch gemacht wird, wenn es nötig ist. Und dann haben wir nie eine Komplikation, haben wir auch nie gehabt.
Ja, was ich so gefunden habe, Tierversuche hat man ja sonst relativ häufig gehabt, auch jetzt, wenn wir an die Anfänge der Anatomie denken, ja, da erste Schritte ja. Mit Tierkadavern, da habt ihr aber nicht so experimentiert, sondern das war dann immer recht zügig am lebenden Objekt.
Also nicht, würde ich sagen, spezifisch für Appendix, aber schon in der Gynäkologie. Wir haben schon ganz früh mit der Anatomie in Kiel Kontakt aufgenommen, von Kügeln damals noch, und haben da... Wir haben ja also immer gesagt, wir sagen nicht Kadaverchirurgie, sondern wir sagen Körperspender. Und am Körperspender haben wir unsere Kenntnisse, die wir erst an einem Trainer erworben haben, dann am Körperspender. Ich muss dann in Englisch sagen, immer Kadaver, ich finde das schrecklich.
Ja, ja.
Also stimmt. Am Körperspender oder an Becken, die in der Anatomie für Studenten vorbereitet waren, die hat man auch für Kliniker vorbereitet. Wir haben also in allen Disziplinen in Kiel sehr gute Kooperation mit der Anatomie entwickelt. Clinical Anatomy, die ja einfach anders ist als in der Vorklinik, wenn wir lernen, wo die Nerven und Gefäße verlaufen. Müssen wir das nochmal klinisch sehen. Und dann haben wir auch in der Anatomie endoskopische Chirurgie gemacht bis heute. Und das machen ja viele Zentren in Deutschland inzwischen, Tübingen und andere, die wirklich, wo sich HNO-Ärzte und Frauenärzte und Chirurgen Kenntnisse am Körperspender suchen.
Klar,
also die Schritte vom Trainer zum Körperspender, anatomische Organe, dann zum Patient, das dann hat sich langsam entwickelt.
Du hast jetzt auch gerade schon ein paar Mal erwähnt, der Pelvi-Trainer, den habt ihr ja auch mitentwickelt, ne? Also den gibt es ja bloß, weil ihr da angefangen habt in Kiel in der Gyn, endoskopisch zu operieren. Also das ist ja immer noch ein Trainingsgerät, was alle, die in der Chirurgie tätig sein wollen, im operativen Fach, im Bauchraum, irgendwann mal zu Gesicht bekommen und da mal dran treten, denn so trainiert man immer noch.
Also wir sind auch ganz stolz, wir eigentlich das endoskopische Training jetzt auch ins Medizinstudium eingefügt haben. Das hätte sich Kurt Sem nie erträumen lassen, denn wir haben jetzt auch Medizinstudenten, die dann schon mal eine Woche kommen zu uns, also das richtige Curriculum drin, und dann sehen können, ob sie irgendwie praktisch geeignet sind oder ob sie mehr ein theoretisches Linien in der Medizin einnehmen sollen, und finden da großes Interesse. Er hat Kurt Sem Pelvi-Trainer genannt, weil es gab Laparotrainer es gab die Laparoskopie, und er hat dann den Begriff Pelviskopie geprägt, wenn wir ins kleine Becken gucken, auch damit man bei den Krankenkassen was abrechnen kann, weil die haben dafür gar nichts bezahlt. Aber so haben sie Laparoskopie und Pelviskopie bezahlt. Also eigentlich ist der allgemeine Begriff Endoskopietrainer, Laparotrainer für den Bauchraum und Pelvitrainer für das Becken. Und die Trainer hatten wir erst in einer Art, dass man sie durchsichtig waren, weil wir ja durch die Kamera direkt geguckt haben. Dann, nachdem die Videolaparoskopie kam, auf dem Bildschirm. Und jetzt gibt es also ja alle möglichen einfachen und komplizierten bis zu kleinen Boxtrainern, die in allen unseren medizinischen Bereichen eingesetzt werden.
Und wie lief das so? Also habt ihr quasi während den Operationen gemerkt, Mensch, da brauchen wir, du hast schon gesagt, einen Knotenschieber war klar, brauchte man. Und aber ihr habt ja auch Thermokoagulation, derartiges quasi weiterentwickelt, so ein bisschen Learning by Doing. Wie ging das? Also habt ihr quasi in der OP festgestellt, ich brauche da jetzt was für, wir müssen uns da mal Gedanken machen, wie ich dieses Problem endoskopisch angehen kann?
Kurt Sem hat ja eine Mechanikausbildung gemacht, ehe er in die Medizin kam. Und man hatte wenige Instrumente endoskopisch. Die haben sich auch alle erst weiterentwickelt. Ja. Denn man konnte so offene Chirurgie hatten, ja nicht alle durch die kleinen Röhrchen reinstecken. Österreicher nannten uns auch die Röhrentechniker, die Röhrchentechniker. Also, dann ist er oft hingegangen abends in seine Werkstatt, in seinem Haus. Und ich wohne ja in seinem Haus, in dem Sem früher wohnte, das haben wir dann gekauft. Und wir wohnten unterhalb, und wir wohnen jetzt im alten Semschen Haus, haben wir vergrößert und erweitert. Die alte Werkstatt, die ist ja so ein Teil unseres Schwimmbads. Aber da hat er dann sich abends hingestellt an seine Drehbank und hat entsprechend gedreht, dass das durch ein Endoskop durchpasste. Oder er hat auch mit einer Firma in München gehabt, mit seinem Bruder, die dann die Instrumente auch hergestellt haben, die Firma Wiesab. und dann Storz und Wolf und die wurden dann alle Freunde und haben da sich Instrumente begonnen herzustellen. Aber die gab es
die großen Namen, die man ja jetzt ja immer noch kennt, ne? Ja, Storz, die, Wolf, die hat man ja alle in der Hand.
Die musste man ja alle endoskopisch machen und das, da hat er dann also den guten Kontakt gehabt. Und dann muss der Arzt natürlich lernen, damit umgehen. Und dann haben wir so einen ganz einfachen Trainer gebaut und dann immer kompliziertere. Und heute hat man komplizierte und einfache, also auch kleine Schachteln, in denen man Instrumente durchsteckt, kann man, sagen wir, nehmen, um mal zu üben, wie ein Nadelhalter zu halten geht. Also das, ich sehe das auch in vielen Ländern. Man kann es auch auf einfachster Ebene machen, um sich die Möglichkeit zu verschaffen, wie macht man Hand-Augen-Koordination und wie führt man was ein und wie macht man extrakorporalen Knoten und so weiter. Das kann man so alles erstmal üben am Trainer und dann besser an einem Organ. Du fragtest ja nach auch Veterinärmedizin. Der Kontakt natürlich in der Veterinärmedizin war auch sehr gut und man hat auch einiges am Tier, am Schwein und anderen haben wir auch gemacht. Ja. Regelmäßig haben wir unsere human-veterinärmedizinischen Tagungen und an diesen haben wir auch sehr weit die Endoskopie entwickelt in gemeinsamer Diskussion.
Du hattest jetzt, da wollte ich nochmal drauf zurückkommen, diese Pelvi geschädigt, oder nee, die, aber die geschädigten Gruppe.
Ja, Pelviskopie geschädigten Patientinnen.
Genau, also das war schon auch so, dass wenn wir jetzt nicht von den Fachkreisen ausgingen, wo ihr eine Menge Gegenwind am Anfang bekommen habt, bevor es richtig losging, war das in der Öffentlichkeit ähnlich? Hast du das ein bisschen mitverfolgt?
Das war eine Patientengruppe, hat eine Patientin mal angefangen, die nach einer, ich glaube, es war eine Eileiterschwangerschaft gewesen. Und da haben wir den Eileiter erhalten und da hat sie danach geblutet und hat man offen den Eileiter entfernt. Und dann hat sie den Verein gegründet. Die ist leider nicht zu uns gekommen mit der Blutung dann und irgendwie ist das dann so. Deshalb da hat sie diesen Verein gegründet. Jeder, der ein Problem hat, soll sich an sie wenden. Das war eine Krankenschwester war das. Und dann gab es da richtig den Verein. Die haben einen eingetragenen Verein gegründet. Und dann hat er dann die Fälle erklärt. Das war nicht so, dass es immer vorwurfsvoll war. Das war auch eine Erklärung, wie das eben anders ist, was der Vorteil, was der Nachteil ist. Und der wurde dann aber auch wieder aufgelöst, der Verein. Also,
das hat sich nicht halten können, die Vorurteile dann.
Diese eine Frau hat das halt vor allem, die hat aber auch keinen weiteren Schaden genommen. Und letztlich hat sie das auch eingestehen müssen, wenn der Eileiter erhalten geblieben wäre, dann wäre vielleicht ihre Kinderlosigkeit damals, die ist dann leider auch kinderlos geblieben. Aber da hat man auch noch nicht diese Therapien gemacht, was man heute machen kann. So. Genau.
Aber so richtig, dass man in den Medien, habt ihr das dann gemerkt, als quasi sich die laparoskopische, die minimalinvasive Chirurgie immer mehr durchgesetzt hat, kamen dann auch die Leute mehr? Haben die gesagt, so und jetzt, ich habe das gelesen, das geht hier alles mit so ganz kleinen Schnitten, das will ich auch?
Ja, also der Wendepunkt kam dann ja auch durch unsere Gesellschaften, die gegründet wurden, das weiter verbreitet haben und die Vorteile und die Nachteile sind halt immer weiter zurückgetreten. Und in der Kooperation mit anderen Disziplinen sind ja dann letztlich auch keine Nachteile mehr, die man ernst nehmen kann.
Ja, also alles, ne, alles von dem wir wissen, Narbenhernien und Infektionen, das ist ja alles viel weniger.
Die erste Operation, die man machte, war ja die Sterilisierung. Das war schnell akzeptiert, dass man diese Tuben mit so einem Clip versieht, und dass man die Frauen sterilisiert. Dann dabei waren auch mal Darmverletzungen sowas passiert. Auch das ist irgendwie akzeptiert worden. Also die ersten Operationen waren Sterilisierungen. Und dann wurden Sterilisierungen ja weltweit überall gemacht und endoskopisch, weil es leichter ist als vaginalchirurgisch. In Indien haben sie viel vaginalchirurgisch gemacht, aber oft kommt man nicht an die Tuben ran von der Vagina aus. Dann ist auch in
schlechter
Indien
Winkel.
Ist dann in Indien dann auch so zum Beispiel. Und ich meine, dann nachdem auch gerade die Gastroenterologen und also dein Bereich vieles weiterentwickelt hat, einer vom anderen gelernt. Ich finde ja heute noch diese Pille, die man schluckt und den Gastroenterotrakt feststellen kann, das ist ja faszinierend. Da hat sich keiner träumen lassen, dass sowas mal möglich ist, nicht?
Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, also Ein fantastischer Einblick, Lilo. Es war großartig. Jetzt sind wir so ein bisschen, haben wir alles einmal umrissen. Also danach ging es ja noch weiter und es kam noch jede Menge. Aber da, das sind quasi die richtig großen Schritte gewesen, die ihr da als Erste in Kiel in Deutschland gegangen seid. Vor jetzt 40, 50 Jahren.
Und ich denke auch so, in die Deutsche Gesellschaft für Geburts- und Gynäkologie hat dann auch schon bald verstanden. Sie haben erst Vorträge zur Endoskopie zum Beispiel nicht angenommen. Aber 1974 bereits wurde ich angeschrieben für so einen Vortrag. Ach. Und Kurt Semmer hat ein Video gezeigt und so. Es ist dann in Deutschland schon akzeptiert worden. 75 haben wir dann die AGL gegründet, die amerikanische große Gesellschaft. Und alle sind zunächst, die sterilisiert haben, sind sofort dann auf die kleineren Eingriffe übergegangen. Und dann vor allem die Kooperation mit den Chirurgen. Ich glaube, erst als die Chirurgen dann also weltweit auftraten, hat man auch die Gynäkologen mit akzeptiert, weil die halt in größeren Massen dann alles gemacht haben, die Nahtmaterialien, alles entwickelt wurde. Und so ist auch der Durchbruch zur Videochirurgie ja gemeinsam dann passiert mit allen Disziplinen.
Das ist immer noch faszinierend, wenn man sich vorstellt, früher war das völlig normal. Man kam in die Klinik und kam raus mit, weiß ich, 20, 30 Zentimeter langen Narben. Und jemand, der das heutzutage macht, denkt sich, niemals, das geht alles auch mit ganz kleinen Schnitten. Das ist ja auch, wenn man, das habe ich mit einem anderen Kollegen besprochen, das ist ja gerade in Ländern, du erwähntest jetzt schon Peru, Indien, Mumbai, das sind ja auch Voraussetzungen, die ich dann eben in anderen Ländern manchmal nicht habe, wenn ich jetzt von Wundinfektionen ausgehe, ja, wenn ich eine 20 Zentimeter, 30 Zentimeter lange Wunde habe, dann sage ich in Deutschland, na komm, hier, welches, ich mache einen Abstrich, welches Antibiotikum passt gut. Aber manchmal habe ich ja diese Möglichkeiten in anderen Ländern gar nicht. Da fehlen dann die Medikamente, es fehlen die richtigen Medikamente. Und da ist quasi ja auch wichtig, diese Art der Chirurgie zu etablieren, alleine weil eben weniger Komplikationen auftreten können.
Es ist vielleicht auch wichtig, 1995 bekam ja schon Kurt Semm das Bundesverdienstkreuz für die Endoskopieentwicklung in Deutschland. Also ich dann 2025, also das ist ja dann immerhin schön. Bei mir kam noch ART dazu, aber er hat das dann schon noch erlebt. Er starb dann 2003, dass er auch anerkannt war und dass man ihn nicht nur verachtet hat in der deutschen Gesellschaft. Ja. Und dann kam die ganze Live-Chirurgie in allen unseren Disziplinen, dass die Ärzte das gerne lernen, wenn es direkt übertragen wird. Und so ist er zur Roboterchirurgie eine ganz tolle Entwicklung passiert. Und es ist schön, so dabei zu sein und zu sehen, wie das wirklich so weitergeht. Bis zur automatisierten Operation. Auch dahin
werden wir. Mehr werden wir mal gucken.
Da werden wir mal gucken.
Genau,
ja.
Ob das, was da noch alles auf uns zukommt.
Ja. Meine Mitstreiter, die so auch mit Kurt Semm damals kamen, sind leider auch schon alle verstorben. Und die wurden mir ja vorgezogen. Als Frau mochte er ja, Frauen mochte er ja also schon als Partnerin, aber nicht als Konkurrentin in der Arbeit. Und die männlichen Kollegen haben sich aber alle nicht habilitiert. Aber mich hat er auch nicht gelassen. Ich bin dann nach Cambridge zu Bob Edwards, der die Revolutionsmedizin entwickelt hat, als Embryologe. Und habe da ein Jahr dann diese IVF-Technik gelernt. Und der Bob Edwards hat später Nobelpreis dafür bekommen. Und dann kam ich zurück 76 und habe mich dann habilitiert über Reproduktionsmedizin. Und dann hat mich Kurt Semm richtig anerkannt. Und dann hat er mich auch rangelassen. Aber ich musste erstmal mühsam einen anderen Weg gehen, denn jeden männlichen Kollegen hat er vorgezogen. Aber wir sind später gute Freunde geworden. Wir haben in Deutschland nicht nur Kurt Semm gehabt, wir hatten auch noch andere, Hans Frangenheim und zum Beispiel, die basismäßig in dieser Zeit damals die Industrie entwickelt haben. Und das
die
ist,
haben viel ja, die haben Technik bereitgestellt
und
überhaupt,
die,
haben, ne?
die
ersten
die,
Schritte
die waren
gegangen.
Immer Gegner, die haben immer gegeneinander gekämpft, wer besser ist. Und das dann später natürlich weggefallen. Ein bisschen hört man immer noch die erste Operation und so, aber heutzutage ist eine Kooperation. Auch da haben die Zeiten sich geändert.
Ein Glück.
Ja, ein Glück, würde ich auch sagen.
Aber Wenn wir dich jetzt hier nicht gesprochen hätten, dann wüssten wir diese ganzen Details nicht. Das ist ja auch das Spannende, dass wir jetzt reden konnten. Wie war es denn wirklich? Du warst dabei, du bist diese Schritte mitgegangen. Und das, finde ich, macht die Sache dann nochmal erstaunlicher, wenn man eben sieht, am Anfang haben wir da ganz schön gegeneinander gearbeitet. Am Anfang mussten wir da so gegen Windmühlen arbeiten, ja, weil dann hier haben sich Patientengruppen gebildet, die das nicht gut fanden. Ja, waren die Fachgesellschaften, die gesagt haben, ihr erzählt doch alles Lügengeschichten, das kann doch gar nicht funktionieren. Also wenn du das so nicht uns erzählen könntest, dann genau, wüsste man das ja alles gar nicht, was das eigentlich wirklich für große Schritte waren. Insofern ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, dass du hier heute bei uns im Gespräch warst. Und natürlich als Chirurgin, die mit Endoskopie groß geworden ist, ist es für mich nochmal besonders faszinierend. Herzlichen Dank noch einmal, dass du da warst.
Danke, Laura.
Ja, am Ende konnte ich mein Glück gar nicht fassen, was die Lilo mir alles erzählen konnte, so aus erster Hand. Mir wurde dann sehr klar im Nachhinein, mit was für einer wahnsinnigen Persönlichkeit ich da gerade gesprochen habe und was sie natürlich alles zu erzählen hat. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht, wie mir auch. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, so eine spannende Entwicklung, aber da wurde ja gar nicht alles abgedeckt. Nein, natürlich haben wir das nicht geschafft. Zur Entwicklung der minimalinvasiven Chirurgie gehört noch ganz, ganz viel mehr. Wie gesagt, das habe ich aufgeschrieben in der aktuell erhältlichen Apothekenumschau. Zusammen mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen haben wir da ein ganzes Heft vollgepackt mit medizinhistorischen, spannenden Geschichten. Insofern, wenn ihr mehr wissen wollt, mehr lesen wollt in dem Falle, dann sei euch jetzt der Gang in die Apotheke ans Herz gelegt. Denn da bekommt ihr seit gestern, dem 15. Januar, für euch natürlich kostenlos die aktuelle Apothekenumschau. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und dann natürlich viel Spaß beim Lesen.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.